Es schien, als hätten die Menschen während dieser Zeit ihren Hass, Eifersucht und ihre Meinungsverschiedenheiten vergessen, während sie sich gegen Unrecht und Tyrannei vereinigten. Eine Polizeieinheit und eine Armee bestehen aus Menschen und diese Menschen hatten wieder Verwandte und Freunde unter dieser Menschenmenge. 120 Ein besonderer Außerirdischer und meine ehemaligen Leben. Es war jetzt nicht mehr eine Frage von der Tötung der vier staatsgefährdeten Einzelpersonen, sondern Hunderttausende müssten getötet werden, nur um ein Kraftwerk zu befreien. Angesichts dieser Entschlossenheit der Menschen waren die Polizei, die Armee und der Diktator gezwungen zu kapitulieren. Die einzigen Todesfälle, die es gab während dieses Ereignisses, waren 23 Fanatiker und die waren die persönliche Leibwache des Tyrannen. Die Soldaten waren gezwungen, sie zu erschießen, um ihn zu erreichen. Hat man ihn dann aufgehängt? Fragte ich. Ak lächelte. Aber nein, Michel, warum denn? Die Menschen hatten genug von Gewalttätigkeit. Er wurde stattdessen zu einem Platz verbannt, in dem er keinen weiteren Schaden anrichten konnte, und tatsächlich spornte ihr Beispiel seine Verbesserung an. Er fand wieder zurück zum Weg der Liebe und dem Respekt für die individuelle Freiheit. Er starb schließlich und bereute alles, was er getan hatte. Jetzt ist diese Nation auf unserem Planeten die erfolgreichste, aber wie auch auf eurem Planeten gibt es andere Nationen unter der Herrschaft eines gewalttätigen totalitären Regimes und wir tun alles in unserer Kraft, ihnen zu helfen. Wir wissen, dass alles, was wir in diesem Leben tun, eine Lehre ist und das gibt uns die Möglichkeit, zu einem überlegenen Bestehen aufzusteigen und uns sogar von unserem Körper für immer zu befreien. Du sollst auch wissen, dass die Planeten kategorisiert sind und dass es möglich ist, für gesamte Bevölkerungen zu anderen Planeten auszuwandern, wenn der eigene Planet in Gefahr ist. Aber niemand kann es tun, wenn der neue Planet nicht von der gleichen Kategorie ist. Da wir selber überbevölkert und technologisch sehr entwickelt sind, haben wir euren Planeten besucht mit der Absicht, dort eine Siedlung herzustellen. Eine Idee, die wir wieder fallen ließen, da eure Entwicklungsstufe uns mehr Schaden wie Gutes bringen würde. Ich war nicht sehr beeindruckt von Akis Darstellung und meine Aura muss das wohl angezeigt haben. Denn er lächelte und fuhr fort. Es tut mir leid, Michel, aber ich sage, was ich meine und das ohne Heuchelei. Wir besuchen die Erde immer noch, aber nur als Beobachter, wir studieren euch und sind interessiert, von euren Fehlern zu lernen. Wir greifen auch niemals ein, weil das nicht unsere Rolle ist und wir würden nie euren Planeten überfallen, da dieses für uns ein Schritt zurück sein würde. Ihr seid nicht zu beneiden, weder materiell, technologisch oder spirituell. Nochmal zurück zu den Astralkörpern. Ein Astralkörper kann absolut nicht zu einem überlegenen Planeten wechseln, wenn er nicht genug dafür entwickelt ist. Wir sprechen selbstverständlich von der geistigen Entwicklung und nicht technologisch. Diese Entwicklung findet statt dank unseres Körpers. Du hast bereits von den neun Kategorien der Planeten gehört. Unsere Kategorie ist am untersten der Skala, die sich verbessert, wenn sie aufwärts geht, bis herauf zur Skala dieses Planeten. 9, wir in unseren anwesenden Körpern haben nur die Erlaubnis, 9 Tage hier zu bleiben. Entsprechend dem Universalgesetz am 10. Tage würden unsere Körper sterben und weder Tang noch der große Taura, der die Macht hat, die Toten wieder zu beleben, würde diesen Prozess verhindern oder aufheben können. Die Natur hat sehr unbiegsame Gesetze mit gut eingerichteten Schutzrichtlinien. 121 Ein besonderer Außerirdischer und meine ehemaligen Leben. Aber, wenn ich hier sterben sollte, vielleicht würde dann mein Astralkörper hier bleiben und ich könnte als Säugling auf Theauba wiedergeboren werden? Ich war voller Hoffnung und vergaß dabei meine geliebte Familie auf Erden. Du verstehst nicht, Michel. Das Universalgesetz würde erfordern, dass du auf Erden wiedergeboren wirst, wenn du deine Zeit dort noch nicht beendet hast. Aber es ist möglich, dass wenn du auf Erden stirbst und deine Zeit gekommen ist, dein Astralkörper in einem Körper auf einem anderen, mehr fortgeschrittenen Planeten wiedergeboren wird. Eine zweite oder möglicherweise dritte Kategorie Planet oder sogar dieser, abhängig von deinem gegenwärtigen Entwicklungsgrad. Ist es dann möglich, alle Kategorien zu überspringen und sich auf einem der 9. Kategorie Planeten wiedergeboren zu finden? Fragte ich immer noch voller Hoffnung, denn ich war entschieden, dass Theauba das perfekte Paradies war. Michel, kannst du etwas Eisenerz und etwas Kohlenstoff nehmen, es zur richtigen Temperatur erhitzen und reinen Stahl produzieren? Natürlich nicht. Zuerst musst du den Abfall vom Eisen entfernen, dann geht es wieder zurück zum Topf und wird wieder und wieder und wieder verarbeitet, für so lange, bis erstklassiger Stahl produziert ist. Dasselbe geschieht mit uns, wir müssen wieder verarbeitet werden, wieder und wieder, bis wir vollkommen sind, um dann schließlich mit dem Geist wieder vereinigt zu werden, der selbst vollkommen ist und nicht die geringfügigste Unvollkommenheit annehmen kann. Das scheint alles so kompliziert zu sein. Der Geist, der alles erschaffen hat, wollte es so, und ich bin sicher, dass es für ihn sehr einfach ist, aber für ein armes menschliches Gehirn, das gebe ich zu, ist es wohl manchmal schwierig, alles zu begreifen. Und es wird schwieriger, je näher wir versuchen, an die Quelle zu gelangen. Aus diesem Grund haben wir versucht, Religionen und Sekten abzuschaffen, und an einigen Plätzen auch mit Erfolg. Diese möchten anscheinend die Menschen zusammengruppieren, um ihnen zu helfen, Gott oder Götter anzubeten, um Gott besser zu verstehen. Jedoch machen sie alles viel schwieriger und sehr unverständlich, indem sie Rituale und Gesetze einführen, die von den Priestern erfunden wurden für ihre eigenen persönlichen Interessen, anstatt der Natur und dem Universalgesetz zu folgen. Ich sehe durch deine Aura, dass du bereits einiges von diesen Dingen einsiehst und verstehst. Ich lächelte, denn er hatte recht, und ich fragte ihn, könnt ihr auf eurem Planeten die Aura sehen und lesen? Einige von uns haben es erlernt, mich selbst mit eingeschlossen, aber in diesem Gebiet sind wir so wenig vorgerückt wie ihr. Jedoch studieren wir das Thema enorm, weil wir wissen, dass es das ist, was notwendig ist für unsere weitere Entwicklung. Er stoppte ziemlich plötzlich, und mir wurde gewahr, dass es eine telepathische Aufforderung war, von der großen Persönlichkeit kam, die ihn zum Schweigen brachte. Ich muss jetzt gehen, Michel, und ich bin vollständig glücklich, es zu tun, wenn meine Unterhaltung mit dir von Nutzen gewesen ist, dir und deinen Mitmenschen auf Erden und über das ganze Universum hinaus. Er hielt seine Hand zu mir aus, und ich tat es ebenfalls. Trotz seiner Hässlichkeit hätte ich ihn gerne geküsst und ihn in meine Arme genommen. Ich wünschte jetzt, ich hätte es getan. 122 Ein besonderer Außerirdischer und meiner ehemaligen Leben. Ich erfuhr später, dass er zusammen mit 5 anderen in seinem Raumfahrzeug tödlich verunglückte, das nachdem er Tierauber verlassen hatte, eine Stunde später explodierte. Ich hoffte, dass das Leben für ihn auf einem mehr gastfreundlicheren Planeten fortfahren würde, aber möglicherweise würde er zu seinem Planeten zurückkommen, um seinen Leuten zu helfen, wer weiß? Ich hatte auf der anderen Seite des Universums einen Bruder getroffen, der von einem Planeten des Kummers kam, so wie ich auch, auf der gleichen Schule studierend, eines Tages zu erlernen, ewiges Glück zu gewinnen. Als Aki mit seinem Mentor den Raum verlassen hatte, setzte ich mich wieder neben Dao. Der Taura, der mir das Geschenk des Verstehens aller Sprachen gegeben hatte, adressierte mich wieder. Michel, Tao hat dir bereits erklärt, dass du von uns ausgewählt wurdest, um auf Besuch nach Tierauber zu kommen, aber das wesentliche Motiv für unsere Wahl ist noch nicht aufgedeckt worden. Es ist nicht nur, weil du bereits einen aufgeweckten und offenen Verstand hast, aber auch, und hauptsächlich, weil du einer der seltenen Sukos bist, die gegenwärtig die Erde bewohnen. Ein Suko ist ein Astralkörper, der 81 Leben gelebt hat in menschlichen Körpern, 10, auf unterschiedlichen Planeten oder unterschiedlichen Kategorien. Aus verschiedenen Gründen kehren die Sukos auf minderwertige Planeten zurück, um dort zu leben, wie die Erde als Beispiel, wenn sie aber doch die Leiter hochsteigen könnten, ohne rückwärts zu gehen. Du weißt doch, dass die Nummer 9 die Zahl des Universums ist. Du bist jetzt hier in der Stadt der 9 Dokos, gegründet auf universalem Gesetz. Dein Astralkörper hat 9x9 Leben, was dich zum Ende von einem des großen Zyklus oder Kreislaufes bringt. Wieder war ich total überrascht. Ich vermutete, dass ich nicht mein erstes Leben lebte, besonders nach meiner Reise zu Mu, aber 81 Leben. Ich wusste nicht, dass man so viele leben konnte. Es ist möglich, viele mehr zu leben, Michel, sagte der Taura meine Gedanken unterbrechend. Tao ist bei ihrem 216. angekommen, aber andere Wesen leben weit weniger als das. Wie ich gesagt habe, du bist unter sehr wenigen Sukos, die auf der Erde leben, ausgewählt worden. Aber dass du ein vollständiges Verstehen während der Reise zu unserem Planeten erwirbst, haben wir eine andere Reise in der Zeit für dich geplant. Damit du besser verstehst, was Reinkarnation ist und auch der Zweck dafür, werden wir es dir ermöglichen, deine vorhergehende Bestehen nochmals zu sehen oder zu besuchen. Diese Reise in der Zeit wird dir sehr nützlich sein, wenn du dein Buch schreibst, weil du dann vollständig den Zweck dafür begreifen wirst. Er hatte kaum das Sprechen beendet, als Da mich an der Schulter nahm und mich herumdrehte. Sie führte mich in Richtung zum Entspannungsraum, es schien ein Merkmal von jedem Doku zu sein. Die drei Tauri folgten uns, immer noch schwebend. Da zeigte an, dass ich mich auf einem großen Stück Gewebe hinlegen sollte, das wie ein Luftpolster aussah. Der Führer der Taura setzte sich hinter meinen Kopf und die anderen zwei hielten jeder eine Hand von mir. Tau hielt seine Hände schalenförmig über meinem Solarplexus. 123 Ein besonderer Außerirdischer und meiner ehemaligen Leben. Der Führer setzte dann die Indexfinger von beiden Händen über meine Zirbeldrüse und verlangte telepathisch von mir, seine Finger anzustarren. Sekunden später hatte ich den Eindruck, mit unglaublicher Geschwindigkeit durch einen dunklen, endlosen Tunnel rückwärts zu gleiten. Dann unerwartet kam ich aus dem Tunnel in was aussah, wie die Galerie einer Kohlengrube. Einige Männer mit kleinen Lampen auf ihren Stirnen schoben Karren vor sich her, andere etwas weiter entfernt lösten die Kohle mit einem Pickel oder schaufelten sie in den Karren. Ich ging zum Ende der Galerie, wo ich einen der Bergmänner näher beobachten konnte. Ich schien ihn zu kennen. Eine Stimme innerhalb mir sagte: Michel, das ist einer deiner Körper. Der Mann war durchaus groß und gut gebaut. Er war mit Kohlenstaub und Schweiß bedeckt und musste sich anstrengen, die Kohle in eine Karre zu schaufeln. Die Szene änderte sich genauso unerwartet, als ich in der Psychosphäre auf Mu war. Ich erfuhr, dass sein Name Siegfried war, als einer der anderen Bergmänner am Eingang zur Grube seinen Namen auf Deutsch aussprach, das ich tadellos verstand. Jedoch spreche oder verstehe ich diese Sprache nicht. Der andere Bergmann bat Siegfried, ihm zu folgen. Er ging in Richtung zu einer alten Halle, ein wenig größer als alle anderen, die in dieser offensichtlichen Hauptstraße des Dorfes waren. Ich folgte ihnen ins Innere, wo Öllampen brannten und einige Männer an den Tischen saßen. Siegfried schloss sich einer Gruppe von ihnen an. Sie riefen etwas zu einem brutal aussehenden Kerl, der einen schmutzigen Schurz trug und ihnen kurz danach eine Flasche und einige Zinnbecher brachte. Daraufhin erschien eine andere Szene. Es schien, dass es einige Stunden später war. Die Halle war dieselbe, aber jetzt schwankte Siegfried beim Gehen sichtbar betrunken. Er ging in Richtung einer Reihe von kleineren Hallen, die alle Kamine hatten, aus denen schwärzlicher Rauch kräuselte. Brüsk öffnete er die Tür von einer der Hallen und ging hinein, mit mir heiß auf seinen Fersen. 8 Kinder in verschiedenem Alter, von einem Jahr aufwärts, alle 12 Monate auseinander saßen an einem Tisch und tauchten ihre Löffel in Schüsseln mit unappetitlich aussehendem Mehlbrei. Sie hoben alle ihre Köpfe bei dem plötzlichen Erscheinen ihres Vaters und schauten mit ängstlichen Augen zu ihm auf. Eine Frau, mittelgroß aber stark aussehend, mit einer schmutzigen blonden Haarfarbe adressierte ihn angreifend: Wo bist du gewesen und wo ist das Geld? Du weißt sehr gut, dass die Kinder 14 Tage lang keine Bohnen hatten und dennoch bist du wieder betrunken. Sie stand auf und näherte sich Siegfried. Als er ihre Hand anhob, um ihn ins Gesicht zu schlagen, ergriff er ihren Arm und schlug sie mit seiner linken Faust so hart, dass sie rückwärts zurückfiel. Sie sank zum Fußboden und schlug ihr Genick an den Sockel des Kaminherdes an, was sie sofort tötete. 124 Ein besonderer Außerirdischer und meiner ehemaligen Leben. Die Kinder weinten und schrien. Siegfried lehnte sich über seine Frau, deren Augen weit geöffnet waren und ihn leblos anstarrten. Freda, Freda, steh auf, schrie er, seine Stimme mit Qual gefüllt. Er nahm sie in seine Arme, um ihr zu helfen, aber sie konnte nicht aufstehen. Als sie für eine Weile ins Nichts starrte, wurde ihm plötzlich gewahr, dass sie tot war. Auf einmal nüchtern hetzte er in Richtung der Tür und floh in die Nacht hinaus. Er rannte und rannte, als ob er seinen Verstand verloren hatte. Wieder änderte sich die Szene und ich sah Siegfried eingeschlossen zwischen zwei Wachen. Einer von ihnen setzte eine Haube über Siegfrieds Kopf. Der Scharfrichter trug auch eine mit ausgeschnittenen Löchern, die für seine Augen waren, um zu sehen. Er war ein sehr großer Mann und in seiner enormen Hand hielt er den Handgriff von einem Breitschwert. Die Wache zwang Siegfried zu knien und sich vorwärts zu beugen, damit sein Kopf auf dem Holzblock lag. Der Scharfrichter kam vor und nahm seine Position ein. Ein Priester las eilig einige Gebete, während der Scharfrichter langsam seine Axt über seinem Kopf anhob. Ziemlich plötzlich ließ er dann die Axt auf Siegfrieds Genick hinunterfallen. Der Kopf des Opfers rollte über den Boden und verursachte, dass die Masse einige Schritte zurückgingen. Ich hatte gerade den gewaltsamen Tod von einem meiner vielen Körper bezeugt. Diese Empfindung war so überaus merkwürdig. Bis zu dem Moment seines Todes war ich gefüllt mit einer großer Vorliebe für diesen Mann und obgleich es falsch war, was er getan hatte, fühlte ich großes Mitleid für ihn. Im Augenblick seines Todes, während sein Kopf über dem Boden rollte inmitten des Murmeln der Masse, fühlte ich eine überwältigende Entlastung, für ihn, sowie auch für mich selbst. Sofort wurde ich vor eine andere Szene gestellt. Vor mir sah ich einen See, sein glänzendes blaues Wasser reflektierte die Strahlen von zwei Sonnen, die ziemlich niedrig am Horizont hingen. Ein kleines Boot, reich und dennoch zart verziert mit den Skulpturen und Bemalungen, fuhr über den See. Es wurde von Männern mittlerer Größe und rötlicher Hautfarbe mit langen Pfosten, die sie in das Wasser tauchten, geführt. Unter einer Art Überdachung und auf einem aufwendig verzierten Thron saß eine reizende junge Frau mit goldener Haut. Ihr oval geformtes Gesicht wurde durch hübsche Mandelaugen und langes blondes Haar beleuchtet, welches bis zu ihrer Taille fiel. Sie war entspannt und lächelte, als die junge Gesellschaft, die um sie herum war, sie herzlich unterhielt. Ich wusste sofort, dass dieses hübsche Geschöpf ich selbst in einem anderen Leben war. Das Boot fuhr ständig voraus in Richtung zu einem Steg, von dem ein breiter Fußweg fortführte, der durch kleine blühende Sträucher eingefasst wurde. Dieser Weg verschwand unter den Bäumen, die ein palastähnliches Gebäude umgaben, mit Dächern auf verschiedenen Stockwerken und mit verschiedenen Farben. Mit einer Änderung der Szene fand ich mich innerhalb des Palastes in einem verschwenderisch verzierten Raum. 125 Ein besonderer Außerirdischer und meiner ehemaligen Leben. Eine Wand öffnete sich zum Garten hinaus. Dieser Minigarten war sorgfältig angelegt mit einer erstaunlichen Vielzahl von Farben. Bedienstete mit rötlicher Haut und bekleidet mit hellgrünen Lendenschürzen waren beschäftigt mit der Bedienung von 100 oder so Gästen. Diese Gäste waren von beiden Geschlechtern und waren alle reichlich bekleidet. Sie hatten die gleiche helle goldene Hautfarbe wie die Frau auf dem Boot. Im Gegensatz zu der Hautfarbe der Diener, hatten diese Menschen die Hautfarbe wie von blonden Frauen auf Erden, die viel in der Sonne waren. Die hübsche junge Frau vom Boot saß in, was der Ehrenplatz zu scheinen schien, in einem Sessel mit einem hohen Rücksitz. Leise und bezaubernde Musik spielte, was vom anderen Ende des Raumes sowie vom Garten auszuströmen schien. Einer der Bediensteten öffnete eine große Tür, um einen großen jungen Mann eintreten zu lassen, möglicherweise 190 cm in der Größe, und er hatte eine ähnliche goldene Hautfarbe. Sein Gang war stolz und er war athletisch gebaut. Kupfernes blondes Haar umrandete sein Gesicht von regelmäßigen Zügen. Er ging mit zielbewussten Schritten in Richtung der jungen Frau und verbeugte sich vor ihr. Sie flüsterte ihm etwas zu und gestikulierte zu den Bediensteten, die einen Lehnsessel brachten, der ähnlich war wie ihr eigener, und setzten ihn neben den ihren. Der junge Mann nahm Platz und die Frau gab ihm ihre Hand, die er in seiner hielt. Plötzlich, auf das Signal von ihr, klang ein Gong mehrmals und alles wurde still. Die Gäste drehten sich in Richtung zu dem Paar. Die junge Frau sprach in Richtung zu den Bediensteten sowie auch zu den Gästen in einer laut und klaren Stimme: Zu allen, die hier versammelt sind, es ist mein Wunsch zu verkünden, dass ich einen Liebhaber gewählt habe. Es heißt Xinolini und er hat von diesem Moment an, entsprechend meiner Vereinbarung, alle königlichen Rechte und Privilegien nach mir. In der Tat ist er die zweitgrößte Macht im Königreich, nach mir selbst, die Königin und das Oberhaupt. Jedermann, der ihm ungehorsam ist oder ihm falsch tut in jeder Hinsicht, antwortet mir direkt. Das erste Kind, das ich von Xinolini bekomme, ob Junge oder Mädchen, ist mein Nachfolger. Ich, Labinola, Königin des Landes, habe dieses entschieden. Sie signalisierte wieder und der Ton des Gonges zeigte das Ende ihrer Rede an. Einer nach dem anderen der Gäste verbeugte sich vor Labinola und küssten zuerst ihre Füße und dann Xinolini als eine Geste der Unterwürfigkeit. Diese Szene wurde unscharf verschwand und wurde mit einer anderen ersetzt, im gleichen Palast aber in einem anderen Raum, in dem die königliche Familie auf dem Thron saß. Hier übte Labinola Gerechtigkeit aus. Alle Art von Leuten standen vor der Königin und sie hörte allen aufmerksam zu. Auf einmal geschah eine außerordentliche Sache. Ich fand, dass es für mich möglich war, in ihren Körper einzudringen. Es ist ziemlich schwierig zu erklären, aber für eine bestimmte Zeit, während ich zuhörte und zuschaute, war ich Labinola selber. 126 Ein besonderer Außerirdischer und meine ehemaligen Leben. Ich konnte absolut alles verstehen, was gesprochen wurde, und als Labinola ihr Urteil aussprach, stimmte ich mit ihren Entscheidungen total überein. Ich konnte im Murmeln der Masse die Reflexionen der Bewunderung für ihre Klugheit hören. Nicht einmal drehte sie sich in Richtung Xinolini und nicht einmal bat sie um seinen Rat. Ich fühlte großen Stolz in mir aufsteigen, wissend, dass ich diese Frau in einem anderen Leben gewesen war. Zu dieser Zeit bemerkte ich auch die leichten Prickelempfindungen, die ich zu erkennen begann. Alles verschwand wieder und dann war ich wohl im luxuriösesten aller Schlafzimmer. Es war das von Labinola, Sie lag vollständig nackt auf dem Bett. Drei Frauen und zwei Männer waren in ihrer Nähe. Während ich mich näherte, konnte ich ihr Gesicht sehen, mit Schweiß strömend und mit dem Schmerz der Wehen entstellt. Die Frauen waren Hebammen und die Männer waren die besten Doktoren im ganzen Königreich. Alle schienen sehr besorgt zu sein. Das Kind kam in einer Steißgeburt und Labinula hatte eine Menge Blut verloren. Dieses war ihr erstes Kind und sie war sehr erschöpft. Die Furcht in den Augen der Hebammen und der Doktoren war offensichtlich zu sehen und ich wusste, dass Labinula bereits ahnte, dass sie im Begriff war zu sterben. Die Szene verschob sich 2 Stunden in der Zeit voraus und Labinula hatte gerade ihren letzten Atem getan. Sie hatte zu viel Blut verloren. Das Kind war auch gestorben, es erstickte, bevor es in die Welt auftauchen konnte. Labinula, dieses hübsche Geschöpf von 28 Jahren so schön und gut, hatte gerade ihren Astralkörper, meinen Astralkörper befreit, um ein anderes Leben zu leben. Weitere Szenen waren bereits erschienen und deckten andere Leben auf anderen Planeten auf, als Männer, Frauen und Kinder. 2-mal war ich ein Bettler und 3-mal ein Seemann. Ich war ein Wasserträger in Indien, ein Goldschmied in Japan, wo ich 95 Jahre alt wurde. Ein römischer Soldat. Ein schwarzes Kind von 8 Jahren, das bei Tschad von einem Löwen verschlungen wurde. Ich war ein Indianfischer auf dem Amazonas. Ich starb mit 42 Jahren mit 12 hinterlassenen Kindern. Auch ein Apache-Häuptling, der mit 86 Jahren verstarb. Mehrmals war ich ein Kleinbauer, auf Erden sowie auch auf anderen Planeten und 2-mal ein Asket in den Bergen von Tibet und auf einem anderen Planeten. Abgesehen von Labinula, wo ich Königin von einem Drittel eines Planeten war, waren die meisten meiner Leben sehr bescheiden. Ich sah Szenen von allen 80 meiner vorhergehenden Leben. Einige davon beeindruckten mich sehr. Ich habe nicht die Zeit, sie alle in diesem Buch genau zu schildern, da sie ein Volumen für sich selbst füllen würden. Möglicherweise werde ich sie eines Tages niederschreiben. Am Ende der Vorstellung hatte ich den Eindruck, mich rückwärts durch den Tunnel zu bewegen und als ich meine Augen öffnete, lächelte mir Tau und die drei Tauri freundlich zu. Als es festgestellt wurde, dass ich in der Tat zurück in meiner eigenen Haut war, sprach der Führer die folgenden Worte. Wir wollten dir dein vergangenes Leben zeigen, damit du bemerken konntest, dass sie alle verschieden waren, als wenn sie an einem Rad angebracht wurden. Weil ein Rad gebaut ist, um sich zu drehen, irgendein Punkt von ihm ist einmal an der Oberseite und bald an der Unterseite, du siehst, es ist unvermeidlich. 127 Ein besonderer Außerirdischer und meiner ehemaligen Leben. Eines Tages kannst du ein Bettler sein und dann kannst du eine Königin wie Labinula sein, welche selbstverständlich nicht nur an der Oberseite des Rades war, sondern hat auch viel erlernt und hat anderen geholfen. Und in vielen Fällen lernt ein Bettler so viel wie ein König und in einigen Fällen erlernt er viel mehr. Als du ein Asket in den Bergen warst, hast du mehr Menschen geholfen als in den meisten deiner anderen Leben. Was am meisten zählt, ist nicht das Aussehen, aber was hinter ihm ist. Wenn dein Astralkörper einen anderen körperlichen Körper annimmt, dann ist es einfach für den Zweck, mehr und mehr zu erlernen. Punkt. Wie wir dir erklärt haben, ist es um deinen höheren Selbstes willen. Es ist ein Prozess der kontinuierlichen Verfeinerung, der gerade so im Körper eines Bettlers wie in dem eines Königs oder Bergwerkers geschehen kann. Der physikalische Körper ist nur ein Werkzeug. Der Meißel und der Hammer sind Werkzeuge eines Bildhauers. Sie erreichen nie Schönheit bei sich selbst, aber sie tragen dazu bei in den Händen eines Künstlers. Eine wundervolle Statue könnte niemals mit den bloßen Händen des Künstlers hergestellt werden. In allen Fällen muss sich ein Astralkörper dem Universalgesetz anpassen und der Natur so nahe wie möglich folgen. Dadurch kann er das entscheidende Ziel durch den schnellsten Weg erzielen. Du solltest diesen wichtigen Punkt immer im Sinn behalten. Danach nahmen die Tauri ihre Plätze wieder ein und wir unsere. Während meines Aufenthalts im Doku hatte sich die Sonne gesetzt. Jedoch erachteten sie es nicht für notwendig, die leuchtende Atmosphäre zu erklären, die es uns erlaubte, mindestens 15 Meter weit innerhalb des Dokus zu sehen. Meine Aufmerksamkeit war immer noch auf die Tauri gerichtet. Sie betrachteten mich freundlich und waren umgeben von einem goldenen Nebel, der immer dichter wurde, in welchen sie dann verschwanden, gerade so wie sie es bei meinem ersten Besuch taten. Dieses Mal setzte Tau leicht ihre Hand auf meine Schulter und bat mich, ihr zu folgen. Sie führte mich zum Eingang des Dokus und in einem Augenblick waren wir draußen. Es war vollständig dunkel und kein Licht war zu sehen, außer über dem Eingang. Ich konnte nicht mehr als 3 Meter weit sehen und wunderte mich, wie wir die fliegende Plattform finden würden. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass Tao bei Nacht genauso gut sehen konnte wie am Tag. Ich war aber sehr neugierig, einen Beweis von diesem zu sehen. Wieder wie ein typischer Eddenbürger suchte ich einen Beweis. Der wurde mir sofort gegeben. Tao hob mich mühelos auf ihre Schultern, genauso wie wir auf Erden unsere Kinder tragen. Du könntest stolpern, erklärte sie, als wir den Weg entlang gingen, und in der Tat schien sie genau zu wissen, wohin sie ging, als wenn es taghell wäre. Nicht lange und sie setzte mich auf den Sitz im Lativuk nieder und nahm neben mir Platz. Ich legte meine Maske, die ich in meiner Hand gehalten hatte, auf meine Knie und flogen sofort ab. 128 Ein anderer Außerirdischer und meiner ehemaligen Leben. Ich muss gestehen, dass ich mich unbehaglich fühlte, blind zu fliegen, trotz meines Vertrauens in Tao. Wir flogen zwischen diesen unermesslich großen Bäumen durch einen Park und ich konnte nicht einmal die Sterne sehen, die normalerweise immer so hell glänzten. Schwarze Wolken hatten sich nach dem Sonnenuntergang geformt und unsere Umgebung war vollständig verdunkelt. Neben mir konnte ich jedoch Taos Aura sehen, die so hell über ihrem Kopf leuchtete wie ein Bündel von Farben. Wir nahmen an Geschwindigkeit zu und ich bin sicher, dass wir so schnell in der Dunkelheit flogen, wie wir es am Tag taten. Ich spürte einige Regentropfen in meinem Gesicht. Tao legte ihre Hand in Richtung eines Punktes auf der Maschine und die Regentropfen verschwanden. Im gleichen Augenblick hatte ich den Eindruck, dass wir anhielten, und ich wunderte mich, was geschah, denn ich wusste, dass wir über dem Ozean waren. Gelegentlich konnte ich auf unserer linken Seite farbige Lichter sehen, die sich in der Ferne bewegten. Was ist das? Fragte ich Tao. Das sind die Lichter an den Eingängen zu den Dokus an der Küste. Ich versuchte zu verstehen, warum sich die Dokus bewegten, als plötzlich durch die Dunkelheit, die jetzt noch dunkler erschien, ein Licht direkt in unsere Richtung auf uns zukam und neben uns stoppte. Wir sind an deinem Doku angekommen, sagte Tao. Komm jetzt. Sie hob mich wieder auf. Ich fühlte einen geringfügigen Druck, als wenn man in ein Doku reingeht, und dann regnete es voll in mein Gesicht. Der Regen war sehr stark, aber mit einigen Schritten war Tao unter dem Licht und wir betraten das Doku. Wir sind gerade zur richtigen Zeit heimgekommen, erwähnte ich. Warum? Wegen dem Regen, aber nein, es hat schon für einige Zeit gegossen. Ich aktivierte das Kraftfeld, hast du es nicht bemerkt? Du hast den Wind nicht mehr gespürt, stimmt es?
Ja, aber ich dachte, dass wir angehalten hatten.
Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Da brach in ein Gelächter aus, was mich wieder beruhigte, und schlug vor, dass sie mir dieses Geheimnis jetzt erklären würde. Das Kraftfeld hielt nicht nur den Regen, sondern auch den Wind ab, also hattest du keinen Bezugspunkt, durch den du urteilen konntest, ob wir uns bewegten oder nicht. Du siehst, man darf sich nicht auf Vorstellung verlassen. Aber, wie konntest du diesen Platz in solch einer Dunkelheit überhaupt finden? Wie ich dir schon erklärte, wir können bei Nacht genauso gut sehen wie am Tag. Das ist der Grund, warum wir hier keine Beleuchtung verwenden. Ich weiß, dass es für dich nicht bequem ist, denn du kannst mich jetzt nicht sehen. Aber auf alle Fälle hatten wir einen sehr ausgefüllten Tag, und ich denke, dass es am besten für dich sein würde, wenn du dich jetzt zur Ruhe legst. Darf ich dir helfen? Sie führte mich in den Entspannungsbereich und wünschte mir eine gute Nacht. Ich fragte sie, ob sie bei mir bleiben würde, aber sie sagte, dass sie ziemlich in der Nähe wohnte und nicht einmal ein Fahrzeug benötigte, um sie dorthin zu bringen. Mit dem verließ sie mich, ich dehnte mich aus und schlief bald ein. Am folgenden Morgen erwachte ich von Taos Stimme, als sie sich über mich beugte und in mein Ohr flüsterte. 129 Ein besonderer Außerirdischer und meiner ehemaligen Leben. Ich bemerkte, wie schon das erste Mal, dass dieser Entspannungsraum seinen Namen wohl verdiente, denn ich würde da nicht gehört haben, hätte sie sich nicht über mich gebeugt, um zu sprechen. Jedes Geräusch oder jeder Ton ist hier extrem gedämpft. Auch hatte ich durchgeschlafen, ohne einmal aufzuwachen. Ich war tadellos ausgeschlafen. Ich stand auf und folgte Tao in Richtung zum Schwimmbecken. Es war dann, als sie mir sagte, dass Aki einen Unfall hatte. Ich war sehr betroffen von dieser Nachricht und meine Augen füllten sich mit Tränen. Tao erinnerte mich daran, dass Aki zu einem anderen Bestehen fortfuhr und ihn als Freund in Erinnerung behalten sollten, der uns verlassen hat, um woanders hinzugehen. In der Tat ist es traurig, Michel, aber wir dürfen nicht egoistisch sein. Andere Abenteuer und andere Freuden warten vermutlich für Aki. Ich machte mich sauber und als ich wieder zu Tao zurückkam, genossen wir eine sehr leichte Mahlzeit und tranken etwas Hydromel, weil ich mich nicht sehr hungrig fühlte. Nach oben schauend konnte ich den grauen Himmel und den Regen sehen,
der auf die Doku fiel. Es war interessant zuzuschauen, da die Regentropfen nicht außen am Doku hinunterströmten, wie sie es über eine Glashaube getan hätten. Stattdessen verschwanden sie einfach, sobald sie das Kraftfeld des Dokus erreichten. Ich schaute zu Tao und sie lächelte mir zu, nachdem sie gesehen hatte, wie überrascht ich war. Die Regentropfen werden durch das Kraftfeld verdrängt, Michel.